ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und habe heute Morgen erstmal wieder Mütze und Schal rausgeholt. Wird ja wieder kühler. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber so ist es. Für Hamburgerinnen und Hamburger, die Muslime sind, ist dieser Mittwoch jedenfalls ein Tag der Freude. Denn es ist der Tag des Fastenbrechens.
Nach einem Fastenmonat, wir freuen uns also darüber, dass wir haben einen Monat gefastet und haben wir das sehr schön geschafft. Es ist Freudetag.
Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Freude, aber auf eine ganz andere Art. Die Bürgerschaft will heute beschließen, das Deutschland-Ticket wird für Hamburgs Schülerinnen und Schüler kostenlos ab dem nächsten Schuljahr.
Wir finden das richtig gut, weil Schüler haben noch keinen Führerschein, sie müssen sich viel bewegen.
Und ich finde einfach die Freiheit, die man in diesen Lebensjahren bekommt, gut.
Ich finde es auch super, damit die einfach mobil sind, flügge werden und einfach mal rausgehen und andere Sachen sehen.
Ja, und das geht dann kostenlos in ganz Deutschland. Außerdem wird heute im Rathaus darüber diskutiert, wie es eigentlich so läuft in der Verkehrspolitik. Und dabei sind Oppositionschef Dennis Thiering und Regierungschef Peter Tschentscher so richtig aneinander geraten. Und es gab eine Razzia gegen eine Jugendgruppe aus Jenfeld und Billstedt. Darum geht's heute am Mittwoch, den 10. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Heute Morgen waren viele Moscheen in Hamburg rappelvoll, denn gestern Abend ist mit dem Sonnenuntergang der Ramadan, der muslimische Fastenmonat, zu Ende gegangen. Und heute Morgen bei Sonnenaufgang, so um 6.38 Uhr, da hat das Fest des Fastenbrechens in den Moscheen begonnen. Ein Tag der Freude für die Muslime in Hamburg, aber sie bewegt heute auch, was gerade im Nahen Osten passiert. Und über all das spreche ich jetzt mit Peter Helling. Er war als Reporter in der Stadt unterwegs. Hallo Peter.
Hallo Ole.
Peter, du hast mit vielen Muslimen gesprochen. Du warst an unterschiedlichen Orten. Was hast du gesehen, gehört? Vielleicht sind dir auch Düfte in die Nase gestiegen.
Ja, ich habe vor allem Weihrauch gerochen tatsächlich. Man riecht dieses Zimt und Weihrauch in der Muhajirin-Moschee zum Beispiel in St. Georg. Die war rappelvoll, wie du schon gesagt hast. Also da kamen wirklich Hunderte an mir vorbei, gingen zu ihren Plätzen. Es kam aber immer mehr. Und draußen stand schon die nächste Gruppe fürs nächste Gebet. Also ein Tag, da wollen alle in die Moscheen und wollen alle so ein bisschen spirituelle Energie so anzapfen. Ich stand da mit bunten Socken auf dem Teppich und habe mit meinem Mikro einzelne Menschen auch noch interviewt, gerade auch nach dem Gebet.
Dieser Tag ist sowohl ein sehr, sehr besonderer und glücklicher Tag, wo man zusammenkommt und froh ist, dass man diesen Monat so schön verbracht hat. Gleichzeitig auch ein bisschen die Trauer, dass dieser schöne Monat Ramadan vorbei ist, in dem die Spiritualität gefördert wird, die Nähe zur Gemeinschaft.
Es ist eine große Freude und Freude kann man auch feiern.
Ja, und diese Freude, die hat man wirklich mit Händen greifen können. Kleine Kinder bekamen Säckchen mit Bonbons in die Hand gedrückt. Jeder durfte eine Dattel essen. Man hat sich die Hand gedrückt, hat gesagt, Eid Mubarak, das bedeutet gesegnetes Fest. Viele sagen, es ist eine Zeit der spirituellen Reinigung. Und dann ist dieser Tag, ja, da macht es richtig plopp. Da kann man jetzt wieder essen, zugreifen. Deswegen heißt es auch bei den Türken Zuckerfest. Man isst gerne und soll auch essen besonders viel Zucker. Das Süße, das Essen, das steht jetzt im Vordergrund. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, nach diesen Entbehrungen zu sagen, jetzt feiern wir, jetzt lassen wir es uns gut gehen. Aber vor allem, es ist trotzdem keine schreiende Lautstärke. Das ist nicht Party. Das ist so eine Freude, die von innen kommt. So habe ich es wahrgenommen. Die Menschen wollen in der Gemeinschaft sein, wollen mit ihren Familien in den Gemeinden feiern und sind froh miteinander.
Ramadan und dieses Fastenbrechen fallen ja auch in eine Zeit, in der im Nahen Osten Gewalt herrscht. Heute gab es ja auch eine Demonstration, um Solidarität mit den Palästinensern zu zeigen. Welche Rolle spielt das für die Menschen, mit denen du gesprochen hast?
Also ich habe gesehen schon allein, dass viele Palästinensertücher getragen haben zum Beispiel. Viele haben sich optisch solidarisiert mit den Palästinensern im Nahen Osten. Es hat nicht bei den Gebeten eine Rolle gespielt, aber du hast schon eine größere Nachdenklichkeit gespürt. Ich habe mit Mehdi Aroui gesprochen. Er ist vom Vorstand der Al-Manar Bildungsstiftung.
Das Ramadan ist natürlich unter Vorzeichen des Krieges und die Menschen sind bedrückt. Es geht nicht nur um pro-palästinensischen Demos, es geht um allgemein unsere wehrhafte Demokratie. Schaffen wir das, solchen Stress auszuhalten? Lass uns bitte Solidarität zeigen und dieses Zeichen der Solidarität. Wir haben sonst keine andere Möglichkeit. Und ansonsten sehen wir nur jeden Tag Zerstörung und Leid.
Also Mehdi Arouri hat nochmal unterstrichen, dass wer ein Palästinensertuch trägt, ist nicht automatisch Antisemit. Es geht darum, sich solidarisch eben zu zeigen und trotzdem ins Gespräch zu kommen, auch mit Jüdinnen und Juden. Das hat er nochmal extra unterstrichen. Das war ganz wichtig. Ich habe auch mit einem Imam gesprochen in Harburg, der für interreligiösen Dialog zuständig ist.
Alle Menschen haben sozusagen das Recht auf Existenz und sie haben das Recht auf ein sicheres Leben. Und dafür stehen wir und das möchten wir dann auch im Rahmen unserer Interreligiosität auch fördern.
Ich glaube also, da war der Wunsch und ist der Wunsch ganz groß, miteinander ins Gespräch zu kommen und nicht sofort in eine Ecke gedrängt zu werden, sondern miteinander zu reden, auch seinen Unmut äußern zu dürfen. Und das habe ich sehr stark wahrgenommen.
Wir haben ja auch hier im Podcast darüber berichtet, es gibt ja auch auf der anderen Seite Islamisten, die eben diese Stimmung ausnutzen wollen und in ihre Bahn lenken, Menschen einfangen für ihre Ziele. Ich kann mir vorstellen, da ist jetzt eine klare Abgrenzung da, aber das ist bestimmt schwierig, da Brücken zu bauen in so einer Situation, oder?
Ich glaube, es ist sehr schwierig, denn gerade auch der Imam in Harburg, der hat gesagt, das ist eigentlich ihre tägliche Arbeit, auch mit jungen Menschen zu reden. Es gibt Aufklärungskurse, es gibt Seminare. Ich habe mit einem jungen Mann in St. Georg gesprochen, der sagt, wir bieten Aufklärungs- und Präventionsseminare für junge Menschen an, um auch historisch zu erklären, warum das Thema auch des Antisemitismus gerade hier in Deutschland so ein großes Thema ist. Und da wird sehr sich bemüht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich habe überall das Gefühl, dass man nicht den Extremisten auf den Leim gehen möchte, dieser verschwindend kleinen Gruppe, sondern dass man mit der Mehrheit reden möchte. Man möchte aufklären, man möchte ins Gespräch gehen mit den anderen Religionsgruppen hier im Land.
Peter, das macht jetzt mir persönlich auch Mut, dass du erzählst, dass da so viel Engagement da ist und auch so viele konkrete Angebote, die in Richtung Brücken bauen und versöhnen gehen. Jetzt haben wir ja sozusagen gemischte Gefühle auch jetzt hier gerade im Studio. Du hast erst diese Freude geschildert und dann auch diese ernsten Untertöne. Was überwiegt dann für dich heute als Fazit dieses Tages als Reporter?
Nachdenklichkeit. Also es ist keine ausgelassene Freude. Ich habe die Herzlichkeit der Menschen gespürt. Ich habe ihre Sorgen wahrgenommen. Und ich habe genau gespürt, das ist das gegenseitige Bedürfnis. Damit wir Extremisten nicht auf den Leim gehen, ist das ganz extrem wichtig. Ich bin heute nachdenklich, aber auch froh. Irgendwo in meinem Innersten. So eine Mischung habe ich gerade.
Wenn man mal ein Ranking machen würde, um welche Themen im Rathaus in der hamburgischen Bürgerschaft besonders oft diskutiert wird, da würde die Verkehrspolitik bestimmt ganz weit vorne landen, vielleicht sogar auf Platz 1. Heute war es wieder soweit, die CDU hat das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Überschrift: Hamburgs Verkehr steht still, weil Rot-Grün es so will. Kennen wir eigentlich alles schon, aber die Diskussion hat es dann doch so richtig in sich. Jörn Strelapol hat die Debatte verfolgt. Jörn, was war da los?
Ja, ganz erstaunlich. Das fing wirklich wie eine ganz normale aktuelle Stunde an, wo schon mal der Vorwahlkampf oder der Wahlkampf, wir haben ja auch bald Bezirkswahlen, mit reinspielt. Und es war ein Frontalangriff mal wieder von Dennis Thering, dem Oppositionsführer von der CDU.
Jeder Tag ist ein Ärgernis, ist ein Grauen für die Wirtschaft, für die Menschen in unserer Stadt. Und da ist es egal, ob sie das Auto nutzen, zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Bus unterwegs sind. Das ist die Realität und diese dürfen Sie hier nicht verkennen, meine Damen und Herren.
Und das jetzt nur als ein Beispiel. Dennis Thering hat wirklich die ganze Zeit in dieser Tonlage gesprochen über die Verkehrspolitik des rot-grünen Senats, die eben aus seiner Sicht, aus Sicht der CDU, ein riesiger, einziger Fehler ist. Und dann macht er etwas, was ein Oppositionsführer auch gerne macht. Er spricht den Bürgermeister direkt an.
Das wird einem Bürgermeister in dieser Stadt nicht gerecht, wenn Sie sich immer nur die Wohlfühlthemen raussuchen. Die Hamburgerinnen und Hamburger erwarten von einem Bürgermeister, dass sie die Probleme erkennen, dass sie handeln und dass sie sie abstellen.
Ja, heute ist tatsächlich Peter Tschentscher, ich habe das vorhin im Livestream auch ein bisschen verfolgt, ans Rednerpult gegangen und hat geantwortet. Also Dennis Thering, kann man ja auch sagen, hat ihn aus der Reserve gelockt. Der hat das nicht auf sich sitzen lassen. Wie hat er denn dagegen gehalten? Was war sein Konter?
Also erstmal hat er vor allen Dingen akzeptiert und gesagt, ja, Verkehrspolitik, Mobilitätspolitik, Das ist absolut relevant für die Stadt.
Nichts ist so relevant für diese Stadt wie die Frage, wie wir uns mobil halten und wie wir eine zukunftsfähige, moderne Mobilität für alle in Hamburg herstellen.
Und dann hat er darauf verwiesen, was Rot-Grün schon in die Wege geleitet hat. Stichwort Ausbau von U- und S-Bahnen.
Die Metropolen, die am besten zurechtkommen, sind diejenigen, die auf den Ausbau von Schnellbahnen gesetzt haben.
Und dann hat er tatsächlich Dennis Thering, den Oppositionsführer, auch selber direkt angegriffen.
Einer ihrer wesentlichen Abwahlgründe war, dass sie im Straßenraum nichts mehr saniert haben. Es waren tiefe Schlaglöcher, nicht irgendwo in Nebenstraßen, sondern auf den Hauptverkehrsstraßen in Hamburg. Und diesen Sanierungsstau haben wir mit vielen Milliarden und mit viel Baustellenaktivität aufgelöst. Das war ein wichtiges Projekt, weil die Bürger wütend waren, dass im öffentlichen Straßenraum nichts mehr passiert ist.
Da hat er sich also nochmal abgearbeitet an der früheren CDU-Regierung hier in Hamburg. Ein sehr angriffslustiger Bürgermeister, der eine freie Rede hält, was er auch nicht so häufig gemacht hat bisher.
Die eine Seite sind ja die Inhalte, um die es ging, um die Verkehrspolitik. Aber das Ganze war ja eben auch ein Schlagabtausch. Da spielte da auch der Wahlkampf eine Rolle. Wenn das Ganze jetzt ein Fußballspiel wäre, wie wäre das Fußballspiel ausgegangen?
Naja, ich glaube, das ganz Überraschende, wenn man das jetzt wirklich als Fußballspiel betrachtet, dann war es der Konter des Bürgermeisters, weil damit hat wirklich niemand gerechnet. Das war eine spontane Entscheidung, das hat man ziemlich genau gesehen. Der hat sich da beraten, auch mit dem grünen Verkehrssenator, ob er ans Rednerpult gehen soll. Und dass damit niemand rechnet, das ist ja sozusagen das Ziel eines guten Konters, einfach dann nach vorne zu preschen. Und das ist dem Bürgermeister, glaube ich, ziemlich gut gelungen. Also, wenn es ein Fußballspiel gewesen wäre, würde ich sagen, eher 1-0 für den Bürgermeister.
Und so kann man eben auch bei Themen, über die schon oft diskutiert wurde, noch Überraschungen erleben. Vielen Dank, Jörn. Jugendliche, die am Jungfernstieg feiern, aber eben auch in Streit geraten und Straftaten verüben. Das ist schon länger Thema in Hamburg. Deshalb hat die Polizei im vergangenen Jahr auch die Soko Alster ins Leben gerufen. Und die hatte jetzt einen Großeinsatz mit 10 Durchsuchungen. Dabei ging es um die Gruppe 315er aus Jenfeld und Billstedt. Polizeireporter Ingmar Schmidt ist dran an dem Thema. Ingmar, was ist das für eine Gruppe? Ist das eine Jugendgang oder Bande?
Ja, so in der Art. Also diese 315er, die haben sich tatsächlich auch nach einem Parkplatz in Jenfeld benannt, von dem man wohl so einen besonders guten Ausblick haben sollte in einem Parkhaus. Also die 315 ist wahrscheinlich auch tatsächlich dieser Parkplatz, die Nummer dieses Parkplatzes. Und die sind bekannt dafür, dass es mit denen schon mehrfach Probleme da am Jungfernstieg gab. Da gab es dann immer wieder so kleinere Gewalttaten, Abziehdelikte, Raubdelikte, Schlägereien und so weiter. Was neu ist, jetzt gab es eine dicke Razzia mit auch Beteiligung des SEK, Sondereinsatzkommando, weil man nicht sicher war, ob der gesuchte mutmaßliche Haupttäter auch möglicherweise bewaffnet ist. Das Ganze hat gestern stattgefunden. 10 Wohnungen in Billstedt und Jenfeld, die da durchsucht worden sind. Und ein 18-Jähriger, gegen den lag sogar ein Haftbefehl vor, der wurde dabei gefasst.
Was wird dem und möglichen Mittätern vorgeworfen?
Ja, das ist ganz interessant, denn diese Bande, und das wussten wir vorher auch noch nicht, die soll offenbar andere Jugendliche regelrecht gezwungen haben, Drogen für sie zu verkaufen. Und wer dabei nicht mitmachte und sich irgendwie weigerte, der wurde dann auch bedroht und geschlagen. Und es gab wohl einen Vorfall im Dezember. Da ist ein Jugendlicher von dieser Gruppe auch in ein Parkhaus in Wandsbek, am Wandsbeker Carré, gelockt worden. Da wurde er dann mit einem Schlagstock verprügelt und es soll ihm auch eine Schusswaffe an den Kopf gehalten worden sein, also so ein bisschen wie in so einer Crime-Serie. Als er dann weggelaufen ist, soll ihm auch noch hinterhergeschossen worden sein. Ist jetzt wohl die Lesart, dieser Vorfall hat dafür gesorgt, dass zu dieser Soko Alster dann auch noch die Drogenermittler mit ins Boot geholt worden sind und Ergebnis dieser gemeinsamen Ermittlung war jetzt diese Razzia da von gestern Morgen.
Okay, das klingt so, als wären da manchmal die Übergänge auch fließen, ne? Zwischen Jugendgruppen, die eben zusammen abhängen, vielleicht kleinere Straftaten begehen und richtig harter Kriminalität.
Es hat sich offenbar so ein bisschen hochgeschaukelt. Es sind wohl auch geringe Mengen Drogen sichergestellt worden bei dieser Razzia in diesen 10 Wohnungen. Auch Handys, und die Ermittler hoffen auch auf diesen Handys möglicherweise weitere Videos zu finden, Beweisvideos, weil diese Gruppierung oft dann ja auch gerne diese kleineren oder auch größeren Straftaten filmen, wie sie andere Jugendliche bedrohen und so. Und da hätte die Polizei dann natürlich hervorragendes Beweismaterial. Jetzt muss man mal sehen, was die weiteren Ermittlungen da erbringen.
und ob sich das alles bewahrheitet. Vielen Dank, Ingmar. Und das war's erstmal für diesen Mittwoch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Feierabend. Und wenn ihr mögt, Hamburg heute eine frische Folge. Die gibt's schon morgen wieder. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.